Montagsgespräch.
Wir haben eben Ibu Taylor gehört, ein Mann, der 84 Jahre alt ist, Vater des Afro-Funk, loslegt, eine neue Platte gemacht hat, auf der Bühne steht, da sage ich 84, das ist schon ein hohes Alter, 70 ist ja gar nichts. Und wenn man 69 ist und im 70. Lebensjahr angekommen ist, dann ist das erst rechts gar nichts, da muss man sich da überhaupt gar nicht drüber aufregen und vielleicht auch gar kein Tief haben. Ich weiß es nicht, wie es bei Henrik Goldberg ist. Schönen guten Tag, Henrik.
Hallo.
Du bist hast gestern Geburtstag gehabt, bist 69 geworden, das heißt, du hast das 70. Lebensjahr angefangen. So, gehst du da cool damit um oder fasst sich das doch schon an?
Es fasst mich schon an. Und wenn ich sagen würde, ich ginge cool damit um, dann wäre das eine Lässigkeit, der ich bekennen muss, dass ich sie nicht habe. Als ich vor jetzt nunmehr 9 Jahren 60 wurde und dann noch in der TA beschäftigt war, da gibt es immer so ein bisschen so ein gesellschaftliches Begängnis, wo die ganzen Kollegen hinkommen bei den Rückengeburtstagen, und da hat der ja nicht unbekannte und heute Morgen hier aufgetretene damalige Chefredakteur Sergei Luchthofen eine kleine Rede gehalten, wie das so ist, und dann musst du natürlich als Redakteur replizieren. Und da habe ich gesagt, es geht mir ganz gut an diesem Tag, obwohl ich heute 60 werde. Das Einzige, was etwas gewöhnungsbedürftig ist, sagte ich damals, ist der Umstand, dass ich, wenn es gut geht, in 10 Jahren 70 werde. Mhm. Aus diesen 10 Jahren ist jetzt eins geworden, und ich bin dabei, mich so sachte mental an diesen Umstand heranzutasten. Weil irgendjemand, ich glaube der Anthony Hopkins, ich bin nicht sicher, hat mal gesagt, Leute, genießt euer Leben, solange es geht. Hier kommt keiner von uns lebendig raus. Hm. Und deswegen versuche ich das zu genießen. Und irgendwann wird sich auch daran gewöhnen. Ja. Und nach der Musik, der großartigen Musik, die ich eben gehört habe, das kann einem frohen, heiter stimmen. Wenn ich es auch nicht singen kann.
Naja, das muss auch nicht sein. Obwohl, es gibt ja Leute, die fangen dann ganz spät noch mit Dingen an, wo man denkt, warum das? Dagmar Demming, eine Kunstprofessorin, die hat mir mal gesagt, sie hat schon vor 10 Jahren angefangen, sich auf den Tod vorzubereiten. Das letzte Drittel des Lebens. Und die ging ganz lock, aber ganz offen mit dem Thema Tod um. Das heißt, wir werden irgendwann nicht mehr da sein. Also wir müssen uns mit dem Ableben auseinandersetzen, dass wir für unsere Lieben, für die anderen nicht mehr da sind und dass wir sterben werden. Das ist aber so ein Tabu, Tod, um Gottes Willen, weil das hat immer mit Siechtum zu tun, mit Vergänglichkeit. Da redet man nicht so gern drüber. Warum ist denn das so? Man könnte auch sein Frieden damit.
Der Gedanke ist schwer als Brecht, 1956 war das, glaube ich, auf dem Totenbett in Berlin in der Charité lag, hat er dann ein Gedicht geschrieben, dort, das geht dem Sinne nach, ich kann es nicht auswendig, ungefähr so, als mir Brecht bewusst wurde, dass ja nichts mir fehlen kann, wenn ich selbst fehle, gelang es mir, mich all des Vogelgesangs nach mir zu erfreuen. Das ist aber die Theorie. Ich glaube, es gibt relativ wenig Menschen, vielleicht ist das eine Frage dann eines wirklich hohen Alters oder einer wirklich schlimmen Krankheit, die, was man sollte, aber nicht kann oder ganz schwer kann, die bereit sind oder fähig sind, den Tod als etwas Normales und womöglich auch Willkommenes anzunehmen, weil der Gedanke, ich existiere nicht mehr, ist eigentlich ganz schwer zu denken. Ich glaube, das geht den meisten Menschen so. Dann sage ich mir manchmal, als Jesus ans Kreuz genagelt wurde, als der Eiffelturm gebaut wurde, als Napoleon seine letzte Schlacht geschlagen hat.
Als Henrik Goldberg Dramaturg wurde in einem Schauspielhaus.
Nee, das nun gerade nicht. Ich wollte sagen, bei diesen anderen Dingen war ich ja auch nicht dabei. Und ich habe es nicht vermisst.
Ach so.
Und das ist womöglich eine Art von Trost. Mir geht das manchmal so, das ist vielleicht ein bisschen spinnert und ein bisschen metaphysisch. Mir geht das manchmal so abends im Einschlafen. Wenn du merkst, so in den nächsten Minuten wirst du einschlafen. Also vorübergehend, komm und schlaf es, Bruder.
Ah.
Also der Schlaf als der Kleine, gibt es auch das berühmte Buch.
Der Schlaf als der kleine Tod.
Von dem Schneider, Schlaf ist Bruder. Und dann versuche ich manchmal bewusst, aber es kann natürlich nicht funktionieren, diesen Moment des Übergangs für mich zu realisieren.
Oh, echt, ja?
Ich wurde in meinem Leben 3-4 Mal operiert, dann habe ich jedes Mal der Schwester, die dann die Spritze in der Hand hat, um mich abzuschießen, gesagt, sagen Sie mir bitte unmittelbar, bevor Sie abdrücken, Bescheid. Also ich bin auf der Jagd, ich weiß,
abdrücken,
wovor sie mich abschießen. Also,
verstehe.
Ich weiß, wie albern das klingt, aber ich bin seit Jahren auf der Suche, das ist nicht mein Hauptproblem, auf der Suche nach diesem Augenblick, wo du das Bewusstsein verlierst.
Hm. So. In Frieden gehen, abschließen. Wahrscheinlich ist abschließen oder in Frieden gehen ja auch ein Prozess. Und wenn man sich auf den einlässt und sagt, okay, ich stelle mich darauf ein, dass ich jetzt gehe. Und ich kann ja fröhlich dabei sein. Es gibt ja durchaus Beerdigungen und Abschiedsrituale, die fröhlich sind. Immer dieses ganze wo alle, also es gibt Kulturen, wo der Abschied was Fröhliches ist. Wo man sagt, Mensch, es ist jetzt abgeschlossen, schön, man hat es geschafft auch so.
Das ist eine Gabe wahrscheinlich. Vielleicht auch eine Frage der, weil du das gesagt hast, der Kultur, in der man aufgewachsen ist. Es gibt da so ein klassisches Beispiel, Peter Hacks hat auch ein Stück darüber geschrieben, Senecas Tod, der ja den Schierlingsbecher auf Befehl von Nero, weil des Kaisers Nero, trinken musste. Und der legt sich ins Bad oder auf seine Ruhe, auf die klassische antike Ruheliege, trinkt diesen Becher, ist von seinen Jüngern, seinen Anhängern, seinen Schülern umgeben und geht, so wird es jedenfalls berichtet, heiter, entspannt, plaudern in den Tod. Das ist hochgradig beneidenswert, wer es kann.
Wer es kann, aber vielleicht kann man es ja auch lernen. Und ich meine, wir sind jetzt am Anfang, ne?
Es gibt vielleicht Menschen, die es können, die eine ganz starke Spiritualität haben. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich glaube nicht, dass ich da dazugehöre. Allerdings glaube ich auch, weil ich kenne auch Menschen, kennst du auch, kennt jeder, die sagen, wenn ich diese oder jene Krankheit hätte, würde ich sofort, das ist auch eine Debatte in der Gesellschaft, würde ich sofort Suizid begehen wollen, weil ich nicht leiden müsste. Ich sage dann immer, ich glaube nicht, dass man sich, die Mehrheit der normalen Menschen, der durchschnittlichen Menschen, dass man sich darauf vorbereiten kann, in dem Sinne, und dass man dann bewusst loslassen kann. Und vor allem kann man sich, glaube ich, nicht, also ich kann es jedenfalls nicht vorstellen, wie man sich dann verhalten wird. Ich glaube, es gibt so bestimmte Situationen, die kann man nicht imaginieren, bevor man sie erlebt. Ich kann sagen, wenn du mir jetzt sagst in dieser Sendung live, Goldberg, du blöder Hund, dann sage ich einen schönen Tag, Rose, und gehe nach Hause.
Oder du sagst, ich habe alles richtig gemacht. Wenn ich sage, ein blöder Hund kann ja auch was Gutes sein. Es hat mal ein russischer Kollege gesagt, Radio muss sein wie bissiger Hund. Mhm. Also im Sinne, wenn der Goldberg kein blöder Hund mehr ist, wenn ihn alle nur lieben und sagen, ach, ist der aber milde geworden, der altersmilde Goldberg, so mag ich den. Weiß ich nicht, ob das so erstrebenswert ist.
Damit haben wir jetzt fast schon den Übergang zum Journalismus geschaffen, wo es ja genau darum geht. Natürlich ist der Mensch eitel und möchte ein bisschen Respekt.
Ist er nicht drauf überhaupt aufgebaut, dass er wahrgenommen werden will, dass wir einfach wahrgenommen werden wollen, anerkannt, verstanden, das ist doch unser aller Bestreben. Also ich will gar nicht so weit gehen, dass wir geliebt werden wollen, was ja eigentlich eine Grundlage sein sollte des menschlichen Daseins, dass ich geliebt werde, ansonsten kann ich gar nicht existieren oder wäre zum Monster. Aber ich will wahrgenommen werden. Ich sage, Mensch, ich will.
Natürlich ist das so.
Ist das nicht die Grundlage all dem, was wir tun, all unser Antrieb?
Natürlich. Irgendein Schauspieler, ich weiß nicht mehr wer, hat mal in einem Interview gesagt, ich bin nicht Schauspieler geworden, um unauffällig zu sein. Und das ist so. Das ist bei Schauspielern, das ist, glaube ich, bei allen Leuten so. Es trifft ja auch für dich zu, die ihre Arbeit in der Öffentlichkeit verantworten. Da möchtest du wahrgenommen werden. Und du möchtest, das kann man ja auch zugeben, manche geben es zu, manche nicht. Ich bekenne mich gerne dazu. Das sind ja zwei Aspekte. Das eine ist, du hast als Journalist oder auch als Schauspieler bestimmte Gedanken, Aspekte, die du in die Öffentlichkeit tragen würdest. Gleichzeitig möchtest du aber auch wahrgenommen werden als jemand, der das kann, was er tut. Der Dieter Mann, der Schauspieler im Deutschen Theater, hat mir vor vielen Jahren in einem Interview mal gesagt, natürlich, wenn ich mit dem Alexander Lang inszeniere, dann haben wir hier ein Konzept und dann wollen wir einen Gedanken transportieren oder so. Aber trotzdem habe ich, Dieter Mann, doch das Bedürfnis, sagen, schauen Sie, liebes Publikum, schaut mal, wenn ich über diese Hürde springe, dann möchte ich am höchsten Punkt der Erde, der Hürde noch in der Lage sein, eine grazile Bewegung mit meinem rechten Hinterhof zu machen. Hm. Und das möchte das Publikum bitte bemerken. Und so ist es natürlich auch, wenn man schreibt und mit Verlaub, vermutlich auch, wenn man Radio macht.
Ja, auf jeden Fall. Natürlich wollen wir wahrgenommen und gehört werden. Und das will ich natürlich auch. Das ist sozusagen die Grundlage. Wer ist dieser Henrik Goldberg? Die reden jetzt schon 10 Minuten und haben noch nicht mal gesagt, wer der eigentlich ist. Für Leute, die nicht Zeitungen lesen, die auch nicht ins Theater gehen, was ja keine Schande ist, denen sollte man sagen, Henrik Goldberg ist Journalist, war Journalist und ist jetzt Kolumnist. Du schreibst seit vielen, vielen Jahren für die Thüringer Allgemeine, bist jetzt aus dem aktiven Geschäft raus und schreibst aber trotzdem wöchentlich eine Kolumne, die Goldberg heißt. Aber du hast nicht das Gefühl, dass du aus dem aktiven Arbeitsleben raus bist, oder? Weil du ja aktiv bist.
Nein, ich tue im Grunde, ich hatte auch ein gewisses Mental, das geht vermutlich den meisten mehr. Man hört ja manchmal, dass Leute sagen, wenn sie 50 sind oder noch mehr als sie 40 sind, oh, Rentner, ich freue mich drauf. Ich müsste lügen. Ich habe mich nicht drauf gefreut, weil Rentner, das hat so einen, das Wort
aber
hat,
so eine, klingt doch gut.
Hat so eine Anmutung, also die ist bestenfalls ambivalent. Mhm. Dann habe ich bemerkt, dass da, solange ich diesen Zustand, den ich jetzt habe, im Kopf und im Körper konservieren kann, ist es eigentlich ein toller Job. Ich mache im Grunde das Gleiche, was ich vorher auch gemacht habe. Das heißt, ich schreibe, ich fahre Rad, alles mögliche, nur mit mehr Entspanntheit, mit mehr Gelassenheit. Es ist aber gewöhnungsbedürftig. Wir sagen, es war 2, 3, 4 Tage nach.
Wie lange bist du jetzt schon raus aus dem Tagesgeschäft?
Naja, seit 65, also 4 Jahre.
Ne? Ah, okay.
Ja.
Cool.
Es war in der Woche, nachdem ich offiziell berentet wurde, bin ich in Erfurt zum Andreasried gegangen, zur Radrennbahn. Ich bin Radsportfan und stelle mich da an die Kasse an.
Ach, Steherin?
Steher, ja klar.
Ach, da will ich mal mit dir hingehen.
Ja, wirklich?
Also ganz kurzer Einschub, weil wir sind ja in Erfurt. Ich bin seit kurzem in Erfurt, seit 88 so. Also noch, ich kenne mich noch nicht so aus. Ja,
und du arbeitest dran.
Ja, ich arbeite dran, dass ich auch anerkannt werde als vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft. Ja. Aber ich
bist fast kein Zugereister mehr.
Fast, aber doch schon. 88 ist ja wirklich kein. So. Und ich habe immer von diesem Steherrennen gehört, bin an der Radrennbahn vorbei und will seit Jahren dahin und schaffe es nicht. Entweder habe ich nicht die richtigen Leute oder es klappt nicht, weil alle erzählen mir von diesem legendären Steherrennen, was speziell Erfurt ist. Würdest du mit mir da hingehen?
Gerne, selbstverständlich.
Ja, aber wie das funktioniert und so. Also du bist
bei meiner Frau kann ich dazu schwer überreden, die ist einmal mitgegangen und dann hat sie, während das Rennen lief, sich um die Bratwürste gekümmert. So, halt hat sich auch einen guten Willen gezeigt, aber ich glaube, das war's nicht
für sie. Dann würde ich mich als Partner mal anbieten, also temporär zumindest.
Ja, ja,
sehr gut. Steherin ist was Spezielles für Erfurt.
Also, nein.
Ich kenne das nicht aus da, wo ich herkomme. Also
es gibt nicht, weil das aufwendig ist. Es gibt nicht so sehr viele Radrennbahnen in Deutschland, auf die denen das möglich ist. Und das ist einer auf andere, wie im Kampfsport Ring etwa, so ein Sport, der sehr traditionell ist, viele ein bisschen altbacken erscheint und nicht so richtig zeitgeistkompatibel ist.
Also genau das Richtige für dich, oder? Also genau das Richtige für dich. Du als Taschentuchbenutzer.
Oh.
Ja?
Oh. Ja?
Ja. Du hast mal eine Kolumne über das Taschentuch geschrieben. Stimmt. Und du sagst, das ist der Mann von Welt hat ein echtes Stofftaschentuch und nicht diese.
Der Mann von Welt habe ich nicht geschrieben.
Ja, ich sage, das ist bei mir hängen geblieben. Ja.
Das Bild da ging es ums Rennradfahren. Da machen die anderen, jeden Mittwoch fahren wir da in so einer Gruppe, sonst fahr ich immer allein. Und da machen die anderen, wenn ihnen die Nase läuft, den sogenannten Charlottenburger. Ich weiß nicht, warum das so heißt. Wenn wir hier Fernsehen wären, könnte ich das.
Du willst ja ins Studio rotzen oder was?
Die machen dann nämlich so. Also
eine
Seite der Nase und dann kräftig
so Bauarbeiter
raus. Ja, und irgendwie kann ich das nicht und mag ich das nicht und deswegen habe ich immer.
Wie nennt sich das?
Der Charlottenburger.
Charlottenburger.
Ich weiß nicht, woher das kommt.
Ah, ist klar.
Und weil ich das nicht so mag, habe ich immer im Trikot hinten ein Stofftaschentuch und da machen sich die anderen, die da mitfahren, auch so Jungs überwiegend in meinem Alter, furchtbar lustig.
Weil ein richtiger harter Knochen
nimmt kein Stofftaschentuch, der macht den Charlottenburger.
Ah, verstehe. Du fährst also Rennrad, immer noch auch aktiv auf der Bahn.
Nein, nicht auf der Bahn, sondern auf der Straße.
Auf der Straße.
Und wenn wir jetzt nicht, hätte ich fast gesagt, das stimmt aber nicht, wenn ich jetzt nicht bei dir in dieser Sendung wäre, wäre das jetzt der Zeitpunkt, allerdings bei dem Regen hätte es nicht geklappt, wo ich so 80, 90 Kilometer auf der Straße fahre.
Ich bin am Wochenende 65 gefahren, dachte ich schon, dass ich gut war, also schön.
Ja, du warst bestimmt auch gut, ja.
Ja, aber da bin ich schon, na gut, das ist ja, meine Güte.
Und zunehmend könnte man natürlich mit einem Hauch von Selbstironie sagen, und das ist auch nicht ganz falsch, Das ist natürlich in gewisser Weise Teil eines, um auf das eingangs von dir angesprochene Thema zurückzukommen. Man nennt das Kompensationssyndrom.
Ganz richtig. Ja, das hätte, ja.
Und wenn du so als alter Knochen jedenfalls nochmal so 100 Kilometer fahren kannst, oder im vorigen Jahr bin ich den Mont Ventoux in Frankreich zweimal mit dem Rad hochgefahren im Urlaub, dann hast du zwar Matsch in den Beinen, aber Glück im Kopf und kannst dir auf die Schulter klopfen und sagst, Alter, es geht doch noch.
So,
das ist ein angenehmes Gefühl.
Ich bin am Wochenende mit auf dem Rad, war in einer Gruppe unterwegs und da bin ich neben einer Psychologin geradelt. Und die hat mir genau die Kompensation, übrigens eine Fanin von dir, die deine Kolumne sehr gern liest, ist aber Psychologin.
Grüß dich von mir,
auf jeden Fall. Du hast den Goldberg, der ist klasse, ich lese die Kolumne gerne, wie auch immer. Und da haben wir über die Kompensation, dass auch Männer, auch Frauen das Älterwerden kompensieren müssen. Den Psychologeneffekt, über den wir jetzt reden. Und da sagt sie, hat sie alle auch diese Kompensationsmöglichkeiten aufgezählt, ist immer dann Sport gemacht und alles Mögliche. Auch natürlich die orale, regressive, ne, dass man also dann Substanzen zu sich nimmt und all das ausgleicht. Und sagt, die beste Kompensationsmethode ist Humor. Also nicht nur, es gibt immer Kompensationsformen, aber die beste ist Humor. Ich sage Sarkasmus, Ironie, nein, echter Humor. Also mit Humor kann man das nehmen, kann man sich neben sich stellen, über sich lachen und das akzeptieren, dass man im Kopf nicht mehr ganz so fit ist, dass der Körper nachlässt und all die Dinge seinen Frieden damit machen. Und ich dachte, diese Psychologin müsstest du eigentlich mal ins Studio einladen, also auch geh mir weg mit Radio.
Meine Mutter, die wird im Juli 95, kauft sie aber ein, die kennt diese Psychologin mit Sicherheit nicht, die hat diesen Satz noch nicht gehört, aber die lebt in gewisser Weise danach. Die sagt immer, wenn irgendwas nicht klappt, jetzt zum Geburtstag war sie natürlich auch da hatte sie aber was vergessen, dann sagt sie, ach, alte Weiber. Und da sagt sie nicht grimmig, schimpfend, bitter, sondern fröhlich, ach, alte Weiber, was soll ich machen?
Das ist bestimmt ein sympathisches altes Weib, kann ich mir vorstellen, deine Mutter, oder?
Ja, das kann ich nicht anders sagen.
Das ist doch grandios, aber das ist doch hoffnungsvoll, das ist doch klasse. Und wenn die Humor hat, wenn die zu deinem Geburtstag kommt, ist doch, ich weiß nicht, das ist mir doch, da könnte ich mich freuen.
Und ich freue mich tatsächlich, ja.
Wir schieben dieses Thema vor uns weg. Merkst du es?
Ja.
Es plaudert sich so weg und wir reden, denn ich habe ja die Sendung angekündigt, wir müssen es natürlich machen. Die Frage, denn du hast einen Salon geschrieben, einen Salon über die Frage und jetzt auch eine Annäherung über die Frage, was AfD und Pegida so stark gemacht hat. Ich habe vor einigen Jahren, da habe ich ein Interview mit Jutta Ditfurth gelesen oder gehört und in dem Zusammenhang hat sie gesagt, da fing das mit Pegida gerade an. Ganz frisch. Da gab es noch AfD, hat sich noch nicht radikalisiert und so weiter. Ja. Und da sagte sie, ja, man kann jetzt in der Nahsicht beobachten, wie eine völkische Bewegung entsteht. Man kann in der Nahsicht beobachten, ganz unterm Brennglas, wie eine völkische Bewegung entsteht. Dachte ich, die Ditfurth, die übertreibt jetzt wieder und so, ne? Jetzt bin ich ruhiger geworden nach den Jahren und denke, entsteht hier wirklich eine völkische Bewegung? Was ist das, was da entsteht? Warum machen Menschen irrationale Dinge? Wollen sie einfach nur wahrgenommen werden, wo wir mit beim Anfang sind? Was ist das? Reichen diese 45 Minuten tatsächlich aus, um uns der Frage anzunähern, warum und was AfD und Pegida so stark gemacht hat? Schwierig, oder?
Ganz schwierig, also zumal ich, anders als mein ehemaliger Chefredakteur, nicht der, würde ich sagen, der politische Generalist bin, sondern in dem Zusammenhang bin ich, sage ich jetzt ganz bewusst so, sagen der besorgte Bürger, ohne Ironie und ohne Anführungsstriche, der sich gelegentlich Sorgen macht über die, und jetzt mit Anführungsstrichen, besorgten Bürger. Ja. Und unsere, und mit unserer meine ich die Medien und die Politik, Verantwortung daran.
Und jetzt wäre es ja einfach, und das schreibst du in deinem Salon, dass man die Unterzeichner zum Beispiel dieser Erklärung 2018, ja, die kann man jetzt nicht mehr als intellektuelle Akademiker, Publizisten, sondern als Rechtsradikale entsorgen und sagen, das sind ja alles nur Radikalinskis und Nazis. Mhm. Wäre schön, wenn man das könnte, dass man sagt, alle, das sind alles Nazi-Hackfressen, mit denen rede ich nicht. Wäre ein schöner Reflex, ne? Das wäre einfach zu sagen, oh, die Nazi-Hackfressen, mit denen will ich nichts zu tun haben, mit denen rede ich nicht. Wäre das Schönste und das Einfachste, oder?
Das wäre das Einfachste für jeden Einzelnen, der nicht so ist, und auch, soll ich sagen, auch das Einfachste als Möglichkeit, als Rezept der Gesellschaft, damit umzugehen. Und dass diese Bewegung jetzt so stark ist und so viel Raum einnimmt, hat, glaube ich, damit zu tun, dass man, oder ich sage jetzt, benutze jetzt einfach mal diesen vereinnahmten Plural, dass wir Medien und auch die Politik am Anfang so reagiert haben.
Am Anfang der Fluchtbewegung, ja, vor ein paar Jahren?
Ja, als eindeutig. Als die AfD anfing, da hatte sie ja nur ein Thema, das war der Euro. Da war das verhältnismäßig einfach. Der Euro ist eine Währung, die nimmt alles nur im Alm, unterm Strich gut funktioniert. Das hat die Mehrheit der Menschen, glaube ich, auch für sich in ihren Alltag, um den es ja geht, auch so wahrgenommen. Und dann war der Wieser, Bernd Lucke, so. Ja. Das, ne, da konnten wir wirklich entspannt lächeln. Dann begann die Flüchtlingsbewegung 2015 im Sommer, und damit begann die Probleme, die wir Medien, muss ich sagen, und auch die Politik, aber die Medien auch, selbst verantwortet haben. Wenn ich es erzählen darf, ich war 2015 im Sommer mit meiner Frau auf Samos, also wunderschöne griechische Insel, und dann, wir wollten dort relaxen, entspannt sein, und dann kamen die Flüchtlinge. Die waren im Hafen an der Mole, wir haben das gesehen, wir sind dann ganz bewusst dorthin, man hätte sich dem auch entziehen können, und haben dort ihre kleinen Kinder unten im Mittelmeer gewaschen. Die haben, wenn du mit dem Auto, wir hatten da ein Mietauto, wenn du dann so über diese Insel gefahren bist, sahst du so im Laufe des Vormittags, und das waren die Ärmsten von den Flüchtlingen, in Richtung des Hauptortes laufen, auf den Landstraßen, weil die sind mit ihren Booten irgendwo angelandet. Und die, die kein Geld hatten, beziehungsweise die ihr Geld zusammenhalten mussten, die mussten halt laufen in den Hauptort. Je nachdem. Du hast an dem Hafen gesehen, diese großen Schlauchboote, die dann keine Luft mehr hatten. Und hast du gesagt, mein Gott, damit sind die Leute übers Meer. Und dann haben wir auch eine Familie kennengelernt und haben mit denen gesprochen, und die hatten uns dann auch erzählt, dass sie ein, was viel Geld kostete, Tickets für die Fähre aufs griechische Festland hatten. Und sie waren 5 Minuten zu spät gekommen, die Fähre hatte abgelehnt, und in dem Fährbüro habe man ihnen gesagt, also wenn sie morgen, einen Tag später fahren wollen, müssen sie nochmal bezahlen. So, wir sind dann mit denen dahin und haben versucht, mit der Frau an diesem Ticketschalter zu diskutieren. Und da war nichts zu machen, da war kein Reinkommen. Die hat eiskalt darauf bestanden, die müssen noch mal bezahlen. Das haben wir dann für sie bezahlt. Das war für uns eine Geste und für sie ein Haufen Geld. Und das hat uns auch emotional auch ziemlich bewegt, weil es war ja nicht ein Flieger, wo 160 Plätze ausgebucht sind. Da ging es um große Fähren. Da wäre für 5 Leute immer noch Platz. Also es wäre überhaupt kein Problem gewesen. Okay, die haben verpasst, wir schreiben das um. Ja, und das hat uns auch so emotional bewegt. Und wir haben dann, meine Frau arbeitet auch bei der Zeitung, wir haben dann darüber geschrieben, über diese Familie, über die Situation dort. Weil wir so unter diesem emotionalen Eindruck standen. Und ich erzähle das, weil ich denke, dass viele, auch Journalisten, unter diesem Eindruck standen, weil jeder so seine Erlebnisse hatte. Und wir haben mehrheitlich, und mit wir, mit diesem Verein am Plural meine ich wirklich wir Journalisten, wir Medien, die Probleme, als sie anfingen, dachte man, ach, das ist doch nicht so. Das Eigentliche ist doch, wir sind ein weltoffenes Land und wir haben hier eine Willkommenskultur und es war ein, ich sag das jetzt mal bewusst.
Sentimental so, verbrämt?
Ja.
Ein bisschen?
Ja, eindeutig. Sentimental verbrämt in dem Sinne, dass es dir gefällt und das war ganz, bei ganz vielen Menschen so gleich, dieses Gefühl, wir sind hier ein offenes Land, ein offenes, freundliches Land, das bereit ist, nicht nur fähig, auch bereit, Leuten, denen es dreckig geht, die aus Kriegsgebieten, aus Bomben flüchten, denen zu helfen, denen die Arme zu nehmen. Und dann zeigte es sich, dass es da die Integration der Leute Probleme macht, weil es waren eben in der Tat nicht nur der gut ausgebildete Ingenieur und seine Frau, qualifizierte Operationsschwester und die Kinder kurz vorm Abitur. Das war die Wunschfamilie, aber so war es nicht. Und das haben wir Medien, lange Zeit verdrängt. Immer mit dem Gedanken, wir wollen den anderen nicht die Argumente liefern. Und das ist auch, das kenne ich ja aus der DDR, ich war ja auch schon Journalist.
In der den anderen die Abschottung, Nationalismus,
genau den, ja.
Nicht, die glauben, das ist genau, die Lösung.
Genau den. Es hieß auch in der DDR immer, ich weiß das, ich war Journalist in der DDR, wenn es verboten war, über bestimmte Probleme zu schreiben, naja, wir wollen dem Gegner, dem Klassengegner, dem bösen Besten, nicht die Argumente liefern. Und damit, mit dieser Haltung, verschärft man im Grunde das Problem hier. Weil die Leute, die Menschen, haben ja in ihrem Alltag, und der Alltag ist, glaube ich, ganz entscheidend, wie es beim Euro im Positiven war, ist es da im sozusagen Negativen. Der Alltag, die eigene Erfahrungswelt ist, denke ich, ganz entscheidend für die Wahrnehmung der Wirklichkeit. Und da haben viele Leute bemerkt, dass es Schwierigkeiten gibt mit der Integration, dass es Leute gibt, die in anderen Kulturen, dass das Leute sind, die in anderen Kulturen aufgewachsen sind, die anderen Verhaltensnormen haben, die unseren Verhaltensnormen nicht entsprechen und die man zu teilen, muss man auch sagen, auch nicht mit dem Verweis auf, dass es halt eine andere Kultur tolerieren kann und soll. Aber in den Medien, ich weiß, wie pauschalisierend das klingt, in den Medien, aber kam das überwiegend nicht vor und in den Sonntagsreden der Politiker auch nicht so viel. Und so, dass die Leute, die Menschen zu teilen, zu großen Teilen, empfunden haben, diese Diskrepanz zwischen der veröffentlichten Meinung und dem, was ihnen in Medien, das ist jetzt seit längerer Zeit nicht mehr so, aber es war lange so, was ihnen in den Medien erzählt, berichtet wurde über diesen ganzen Komplex der Flüchtlingsproblematik. Und dass das kollidierte mit ihren Alltagserfahrungen. Das hat durch Stimmung gemacht und es hat die Stimmung aufgeheizt und es führt wie so oft dazu, dass in einer aufgeheizten Stimmung dann nicht mehr rational gedacht wird. Wenn es irgendwo zwei Asylbewerber gab, die leicht angetrunken waren, wurde nach dem Prinzip der stillen Post innerhalb einer Woche oder eines Tages wurden daraus 20 Volltrunkene. Das ist jetzt etwas schlicht und übertrieben gesagt. Das heißt, das lange Zeit in den Medien stattfindende, ich weiß gar nicht, wo es dann den Bruch gab, wahrscheinlich Silvester Köln, Ausblenden der Wirklichkeit hat die Leute mürrisch gemacht und hat viele Leute, und das sind dann die mit Pegida marschieren und AfD wählen zu teilen, hat sie in so eine grundhafte Opposition gegenüber dieser Gesellschaft im Allgemeinen gebracht. Merkel muss weg, wird skandiert. Und auch gegenüber den Medien und diesem Umstand verdankt sich dann, glaube ich, die Geburt der Lügenpresse, also des Begriffes.
Was dann der Gipfel eigentlich ist, in Farben. Was ich nicht zusammenkriege, dass auf der einen Seite die rationalen Argumente, die glasklar auf dem Tisch liegen, dass wir eine Zuwanderungsgesellschaft entweder sind oder werden müssen, dass sich gesellschaftliche Entwicklung immer durch Wanderungsbewegung, auch durch Zuwanderung überhaupt entwickelt hat und dass wir nicht nur durch den Fachkräftebedarf, 200.000 Menschen müssten eigentlich einwandern jährlich nach Deutschland, wenn man das mal wegdenkt und den humanitären Teil auch, dass wir eigentlich dringend Zuwanderung brauchen, dass wir ein Land werden müssen, es vielleicht auch schon sind, was dringend Zuwanderung braucht, ansonsten wird sich dieser Wohlstand, auf den wir so stolz sind, weil wir alle so fleißig arbeiten, das lässt sich ohne Zuwanderung nicht halten. Demografischer Wandel, wir sterben aus, bestimmte Dienstleistungen und Bereiche lassen sich, also wir müssen im Grunde Zuwanderung organisieren und das müsste doch jedem klar sein, dass das auch heißt, dass sich kulturell in diesem Land was ändert. Warum verfangen diese ganz rationalen Argumente nicht? Verband der Deutschen Wirtschaft sagt das, nicht irgendwie, das ist also viele, die Arbeitgeber machen sich Sorgen und so weiter, also es braucht also dringend Zuwanderung, die ja organisiert werden muss und die gesellschaftliche Stimmung ist aber nicht so. Warum sind Menschen für rationale Argumente und für Fakten nicht so richtig zugänglich? Kannst du das erklären?
Ich bin kein Psychologe, aber ich denke, das ist immer so in Zeiten, die so emotional so furchtbar aufgeladen sind. Da ist ja, wenn sich ein Weltbild, welches auch immer, das ist ja auch in allen Ideologien so, also in allen verfestigten Betrachtungsweisen der Welt, ist das so, wenn du diese Haltung einmal hast, wenn die dich einmal verfestigt hat, und das hat sie offensichtlich beim gewissen Teil der Bevölkerung, dann interessiert dich Rationalität, argumentative Klarheit, wie der Dichter sagt, einen Scheißdreck. Da ist niemand mehr bereit zu hören.
Aber wann kippt das um? Ich stelle dir jetzt eine Frage, die du wahrscheinlich nicht beantworten kannst, aber ich stelle sie mir.
Weil ich denke, ein gewisses Potenzial, um so zu reagieren, war hier im Osten, also im Gebiet der DDR, der verflossenen DDR, wahrscheinlich schon immer da, weil viele Leute mit mehr oder weniger Recht das Gefühl haben, sie gehören zu den Abgehängten. Was im Übrigen auch Menschen sagen, denen es deutlich besser geht, als es vor dem. Es gibt aber diese Abgehängten tatsächlich. Und wer in der Wendezeit vielleicht irgendwo Schlosser war und Mitte 50 in einem abgewickelten über die Treuhand Betrieb gearbeitet hat, der hatte wirklich ein Problem. Auch wenn es der Mehrheit der Bevölkerung, auch im materiellen Sinne, glaube ich, jetzt deutlich besser geht als vor dem. Aber sie hatten doch das Gefühl, sie sind hier zum Teil begründet, zum Teil völlig irrational abgehängt. Sie sozusagen in der sozialen deutschen Nahrungskette hängen sie ziemlich weit.
Nationalen deutschen, die Nahrungskette,
wenn es so etwas gibt. Und dann gibt es, glaube ich, dieses Bedürfnis, und das ist toll, wenn der Junge in der Klasse, in der Schule, der immer gehänselt und verprügelt wurde, der freut sich, wenn ein anderer kommt, der wird dann noch mehr gehänselt und verprügelt. Und da denke ich, da freut man sich, wenn man durch die Flüchtlinge die Chance hat, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schlicht und ein bisschen primitiv und ein bisschen brutal, aber ich glaube, das spielt mit eine Rolle, wenn man durch die Flüchtlinge die Chance hat, in der sozialen Hierarchie eins raufzurücken, in dem noch, und in der Pyramide des sozialen Status, in dem noch jemand runterkommt. Da wird dann alles vergessen. Da wird dann auch vergessen, wie bittstellerisch der Osten gegenüber dem Westen, also dem deutschen Westen der Bundesrepublik, war, wie sehr wir alle nach dem Westgeld, nach der D-Marke abgehungert haben. Da wird auch vergessen, wie sehr sich die Polen oder die Tschechen oder auch die Ungarn gefreut hätten, wenn es ein Westpolen, ein Westtschechien und ein Westungarn gegeben hätte, mit diesen riesigen Transferleistungen, heißt das wohl. Das spielt dann alles keine Rolle mehr. Und dann kommt natürlich hinzu, dass im der alte Westen, die alte Bundesrepublik war ein weltoffenes Land. Hier in der DDR wurde man bis auf die gelegentlichen Schübe von Gastarbeitern, Vietnam, Kuba, Mosambik, glaube ich, die auch weitgehend kaserniert lebten, gab es keine oder ganz wenig Erfahrung mit dem Fremden. So, mit dem Gefühl, das sind Leute, die sehen anders aus, die leben anders und die haben zum Teil auch andere Werte. Das gab es hier nicht oder jedenfalls nicht so in diesem Maße.
Außer es war exotisch, ne? So die rassige Schönheit und
ja, so alles
das ist ganz weit weg. Ganz weit weg.
Auch das ist aber was die knackige Carmen aus Kuba kann jeder toll finden.
Ja, das ist so, klar. Aber das ist also ein gelernter Rassismus, den man gar nicht so empfunden hat.
Ja, und ich denke, das war ein gewisser Nährboden, in dem dann die Saat dieser Flüchtlingsproblematik leichter, einfacher aufgehen und gedeihen konnte als im alten Westen. Und jetzt müssen wir damit leben. Es ist aber, das würde ich gerne dazu sagen, mir sind Leute nicht sympathisch, die AfD wählen. So, muss man ganz klar sagen. Es hilft aber nicht, weil du vorhin gesagt hast, ausgrenzen, das sind die Bösen und so. Es hilft aber nicht, einfach nur zu sagen, okay, ich mag sie wirklich nicht, aber das löst nicht das Problem. Ich mag sie nicht, kann ich als Privatmensch sagen, gegebenenfalls auch noch als Journalist, der also vor sich hin kolumnisiert, der Politik hilft das nicht weiter. Wie gesagt, ich mag sie nicht, aber ich kann sie verstehen. Ich weiß, wo das herkommt. Und Politik oder auch engagierte Leute, gesellschaftliche Gruppen haben das immer noch nicht so ganz begriffen. Es gab, wenn ich sagen darf, zwei Geschichten drei aus der letzten Zeit. Im vorigen Jahr hatte der noch amtierende und vermutlich dann ab 30. weiter amtierende Erfurter Oberbürgermeister Andreas Bausewein etwas gesagt, worüber man geteilter Meinung sein kann. Er hat nämlich gesagt, mit Hinblick auf die komplizierte Situation an den Schulen, die ich auch aus Eigenerleben kenne, weil der Sohn meiner Frau ist Lehrer, hatte er die Frage aufgeworfen, ob die schulpflichtigen Kinder von Flüchtlingen, die noch nicht ihre Bestätigung haben, ihren Aufenthaltsstatus haben, ob die wirklich in die Schule müssen. Das kann man so oder so sehen. Das ist eine offene Frage. Daraufhin hat der Erfurter Flüchtlingsrat, also Leute, die sich für Flüchtlinge engagieren, ehrenamtlich und mit einer, finde ich, hochzuschätzenden Engagement, Andreas Bausewein ausgeschlossen. Also den Oberbürgermeister einer Stadt, der man wirklich nicht nachsagen kann, sie sei flüchtlingsfeindlich. Das ist absurd. Jetzt hat vorige Woche oder vor zwei Wochen in der Thüringer Allgemeinen hatte mein ehemaliger Kollege Martin Davis, der ja auch hier bei euch gelegen
geschätzter ist. Geschätzter
Kollege. Ne? Ja, muss man so sagen.
Guter Typ, finde ich.
Ist wirklich ein guter Typ und das ist derjenige, der hier die Preise in der Thüringer Landespolitik macht. So, das war richtig gut. Der hatte darüber geschrieben, da hat die, ich glaube, stellvertretende Landrätin des, die parteilos ist, aber für die Linke dort ist, des Landkreises Meiningen-Saalfeld oder irgend sowas, eine Äußerung ihres Landrates, der ein SPD-Mann ist, bekräftigt und unterstrichen, in der dieser die Situation der Integrationen, auch in den Schulen, die Sprachfähigkeit, Integrationswilligkeit problematisiert hat. Daraufhin gab es ein Statement des Thüringer Flüchtlingsrates, man sei entsetzt und nun könnten sich die Rassisten von der AfD ja freuen. Das dritte und letzte Beispiel ist, es gab seit, das ist Ende vorigen Jahres, glaube ich, öffentlich geworden, seit Sommer 2016 in dieser schönen Stadt Jena eine Gruppe, was möchte man sagen, Bande von jugendlichen Flüchtlingen aus Syrien, Irak und Afghanistan. Die haben die Stadt etwas zugespitzt gesagt, wer Jena kennt, diese Goethe-Galerie, terrorisiert in der Zugespitze. Das heißt, sie haben da oft randaliert. Es gab insgesamt 160 aktenkundige Vorfälle. Körperverletzungen, Beleidigungen, Diebstahl. Also. Und das lief immer nach dem gleichen Muster ab. Die haben dort randaliert, haben sich geprügelt, haben andere Leute verletzt. Da kommt die Polizei, muss sich mit Gewalt gegen die durchsetzen, die wehren sich an. Der Vorgang wird aufgenommen und dann gehen die Jungs wieder nach Hause. Und das ging 160 Mal so. Und dann eskalierte das. Das war Anfang dieses Jahres, glaube ich, oder Ende vorigen Jahres. Und dann hat die Thüringer Migrationsbeauftragte gesagt, naja, die Behörden und die Polizei reagieren angemessen und sie haben nicht überreagiert. Zwei, drei Tage später gab es ein Treffen des zuständigen Ministers Dieter Lauinger. Dieter heißt er, ja. Mit Vertretern von den anderen Institutionen. Und er sagte, naja, man werde darauf achten, dass das Zusammenspiel von Polizei und Behörden, das sei komplex und ganz wichtig. Und darauf werde man jetzt achten. Und wiederum einige Tage später wurde, ohne dass ein weiterer Vorfall bekannt wurde, diesen Jungs die drei Hauptexponenten, die hauptauffälligsten, in Haft genommen. Was ja bedeutet, die Haftgründe waren auch schon vorher da. Das Recht hätte auch, das Gesetz hätte auch vorher schon eine Verhaftung hergenommen. Das passiert aber nicht. Also ich will damit sagen, mit diesen drei Beispielen, dass auch die Justiz, die ja mit Recht, so soll es auch sein, unabhängig ist, dem in gewisser Weise auch Vorschub leistet. Und übrigens auch diese Flüchtlingsräte, die den Leuten, für die sie sich engagieren, für die sie wirklich viel Zeit und Kraft und Herzblut opfern, nämlich den Flüchtlingen, keinen Gefallen tun, indem sie versuchen, solche Geschichten, die in der jeweiligen Region, Stadt bekannt sind, weg und glatt zu bügeln. Sie tun diesen Flüchtlingen in einem doppelten Sinne keinen Gefallen, weil sie das gegen die Mehrheit derjenigen dann auch richtet, die Stimmung, die dadurch erzeugt wird, die sich ganz normal benehmen, die versuchen, hier irgendwie normal mit ihrem schwierigen Leben zurechtzukommen. Und sie heizen die Stimmung der Leute auf, die ohnehin dagegen sind, denen dann das Gefühl vermittelt wird, und das ist, was ja in dem Fall leider Gottes auch nicht ganz falsch ist, dass es Verantwortliche gibt, in dem Fall die Flüchtlingsräte und die Thüringer Migrationsbeauftragte, die diese Probleme nicht wahrhaben wollen, die das wegbügeln wollen. Und das erzeugt Stimmung.
Das heißt, man muss darüber reden, dass junge Geflüchtete aus Syrien und aus arabischen Ländern natürlich von ihrem Habitus, von ihrer Religiosität und von ihrem kulturellen Background oftmals nicht frauenfeindlich sind, antisemitisch und ein eigenartiges Frauen- und Gesellschaftsbild haben von Hierarchie, was mit unserem Verständnis von politischer Kultur und von moderner Gesellschaft nicht zusammengeht. Das muss man thematisieren und sagen, hier, das ist ein Thema, was wir aufs Tablett bringen müssen. Das fällt aber oftmals schwer aus so einem Habitus der moralischen Überlegenheit. Also Refugees Welcome reicht nicht aus. Also wird eine schwierige Debatte auch in der Zukunft, kann das sein?
Ja, es wird nicht eine schwierige Debatte. Sie ist und es bleibt. Wir müssen aber auch nicht nur darüber reden, und das wurde, glaube ich, häufig getan, vielleicht zu viel, um darauf hinzuweisen, es handelt sich bei den Leuten, den Flüchtlingen, die negativ auffallen, um eine kleine Minderheit. Genauso wie die Islamisten, die terroristischen Islamisten natürlich nicht repräsentativ sind für den Islam im Ganzen als Religion, aber sie prägen ihn natürlich. Und diese Leute prägen das Bild der Flüchtlinge. Und ich finde, wir müssen auch da, man muss auch darüber reden und sich dazu bekennen, dass es Menschen gibt unter den Flüchtlingen, und das sind ja naturgemäß die, die auffallen, die anderen fallen ja nicht auf, dass es Menschen gibt, denen, die halt nicht offensichtlich, ich sage das jetzt bewusst so, auch wenn, ich weiß nicht, ob ihr AfD-Hörer habt, vermutlich nicht, nach dem, was ich bei euch am Eingang gelesen habe, die, auch wenn die jetzt beifällig nicken sollen, man muss auch darüber reden, dass es Menschen gibt, die nicht kompatibel sind. Und selbstverständlich wandert mit diesen...
Müssen wir jetzt erklären, was kompatibel bedeutet, kompatibel zur Gesellschaft. Also kompatibel ist ja schwieriges
kompatibel Wort. Bedeutet nicht, dass der oder die das gleiche essen sollen wie ich. Das bedeutet nicht, dass der auch zwingend um 11 ins Bett geht. So. Aber es gibt tatsächlich, ich gebrauche jetzt mal dieses Wort, obwohl das zu einer Art von Kampfbegriff geworden ist und deswegen man es eigentlich nicht gebrauchen sollte, weil es auch missbraucht wurde, ähnlich wie Heimatbegriff. Es gibt tatsächlich so etwas, finde ich, auch wenn das jemand aufschreien sollte, wie eine Leitkultur. Damit meine ich nicht eine deutsche Leitkultur, also ob jemand Rilke und Goethe und Thomas Mann kennt, wenn das die Kriterien wären, müssten da sicherlich sehr viele
Menschen. Also ich gehe den Gedanken mal mit, Herr. Ja. Und sagen, okay, Leitkultur ist, wenn ich mit dem Begriff große Probleme habe, es ist ein ständiger Aushandlungsprozess, was die Kultur in diesem Land ist. Wird geprägt von den Leuten. Es ist ein ständiger Aushandlungsprozess und da kommen ja auch, sage ich mal so, gesellschaftliche Werte dazu, Rechtsstaatlichkeit.
Ja,
es kommen ja also Demokrate, Teilhabegeschichten, wie man Menschen sieht, emanzipiertes Menschenbild, das ist ja eine politische Kultur.
Die eine Leitkultur der Aufklärung.
Ja, da kann ich eher mitgehen. So, und das muss man natürlich auch vermitteln.
Die muss nicht deutsch sein, ist europäisch.
Die ja nicht mal unter den hier Geborenen ausgeprägt ist, wenn man mal über deren politische Ansichten, da sagen auch viele, ach Mensch, das war da im Osten gar nicht so schlecht, da hat mal einer gesagt, wo es lang geht und so weiter. Ist ja eine Debatte, aber mal angenommen, es gibt sowas, das zu vermitteln, wäre wessen Aufgabe?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und das sagt man in der Regel, wenn man eine Frage gestellt bekommt, die man nicht so richtig
beantwortet. Ich stelle sie mal rhetorisch.
Weil ganz allgemein kann ich auch nur sagen, Politik und Medien. So. Und wie das immer so ist, wenn das Pendel schlägt zurück, also wenn Dinge in der Politik als auch in den Medien lange dem einen Extrem diskutiert wurden und dann kommt der Bruch, dann ist es das andere Extrem. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die Dosis ist. Ich möchte jetzt auch nicht derjenige sein, obwohl das in letzter Zeit vielleicht manchmal so wirkte. Aber mir geht es dann natürlich genauso, der ständig sagt, liebe Justiz, ihr müsst jetzt endlich mal richtig knallhart sein. Ihr müsst jetzt beim Abschieben konsequenter sein. Ihr müsst konsequenter sein beim Ahnden von Straftaten. Wir Medien, denen ich auf die eine oder andere Weise doch noch gehöre, sollen jetzt auch nicht die sein, die jeden Tag nur schreiben von Messerstechereien und von betrunkenen Asylbewerbern. Es muss aber auch vorkommen. Die Frage ist, wo die Dosis ist. Und ich fürchte, es ist, weil es jetzt, siehe diese Erklärung 2018, die berühmte, weil es jetzt so eine Art Frontenbildung gibt, die sich verfestigt hat. Und ich sehe nicht, also
die Frontenbildung.
Wie sich das auflösen lässt. Und bei Fronten, das ist dieses Bild, kommt ja aus dem Krieg, wird mir gerade bewusst. Und im Krieg fragt ja am Ende auch niemand mehr, wer hat Recht, wer hat angefangen.
Man könnte sagen, ein kalter Bürgerkrieg. Wir sind wieder im Kalten Krieg und der kalte Bürgerkrieg, das heißt eine starke Polarisierung, Risse, die durch Familien, durch Freundeskreise, durch Arbeitskollektive, Teams gehen, erleben wir zusehends aus einer Verunsicherung. Und dann sagen auf which side are you, auf welcher Seite stehst du, bist du für die, gegen die? Ja. Dann kommt noch eine große Prise moralische Überlegenheit, gerade sozusagen in der linken, emanzipierten, vermeintlich aufgeklärten Bewegung, die moralische Überlegenheit, also ich weiß ja, wie die Welt ist und wer sondern wer zweifelt und so redet wie der Goldberg, dann wieso redet der jetzt der MPG? Also das ist eine ganz schwierige Debatte, wo es schwer ist, sich selbst zu verorten, weil man immer genötigt wird, sich zu irgendwas zu bekennen. Was andererseits ja auch nicht falsch ist, sich irgendwo zu bekennen und zu sagen, ich will mich nicht ideologisch vereinnahmen lassen.
Es ist so schwer, weil es nicht, es nicht schwarz-weiß oben, unten, links, rechts ist. Es gibt keine Eindeutigkeit mehr.
Aber trotzdem, man kann sich aber auf was einigen, worum man zu sich bekennen. Man könnte mal sagen, okay, Rechtsstaatlichkeit ist mal eine Sache, auf die man sich einigen kann.
Ja.
Die Errungenschaften von Aufklärung und Moderne und ein Menschenbild, wo man sagt, also ich stelle mich nicht über jemand und bestimmte Dinge, die in der Gesellschaft auch durch Kampf, durch Krieg durchaus erreicht worden sind. Das ist ja nicht alles so gelaufen, weil mal irgendwann gesagt hat, machen wir jetzt mal so. Und die ständige Frage, Macht auf Zeit, es darf keiner über den anderen. Also so ein paar Dinge, auf die könnte man sich da zumindest einigen. Und das ist dann die Grundlage zu diskutieren, oder?
Und ja, darauf können sich ja auch die meisten Menschen, also wenn wir jetzt innerhalb der deutschen Mehrheitsgesellschaft reden, verständigen und vereinigen,
aber?
Was du jetzt gesagt hast. Aber das bringt uns noch nicht weiter in der Frage, die im Augenblick das Land in eine Art, hast du gesagt, kalten Bürgerkrieg, nicht ein guter Begriff, geführt hat. Da sind wir in dieser Frage dann noch nicht weiter. Rechtsstaatlichkeit, das, was ich eben versucht habe zu sagen mit diesen Geschichten in Jena, Gesetze spielen, das muss auch so sein, bieten einen gewissen Spielraum und sind interpretierbar. Ich würde zu dieser Leitkultur, Flüchtlinge, die kann man, wie du gesagt hast, Menschenbild nennen oder eine Leitkultur der Aufklärung, also ich meine nicht Kultur dann im künstlerischen Sinne, sondern eine Art von Umgangskultur.
Ja.
Und da finde ich, da kann auch die Gesellschaft und müsste sie, und hat es lange nicht getan, sozusagen rote Linien setzen. Zu dieser Leitkultur gehört, ich sage jetzt mal bewusst so ein bisschen schematisch, die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Will sagen, wenn ein Flüchtling in eine Situation gerät, in der eine Frau ihm Anweisungen gibt. Ich habe das erlebt, die Tochter meiner Frau war Rettungssanitäterin, die hatte einen 17-jährigen Afghanen in ihrem Rettungswagen und hat ihm gesagt, er soll sich da jetzt mal hinlegen auf diese Trage. Und hat er gesagt, von der Frau lässt er sich gar nichts sagen. Habe ich gedacht, als ich das am Abend zu Hause erzählte, na Junge, hoffentlich war die leitende Notärztin im Krankenhaus eine Frau.
Mhm.
So etwas. Zu dieser Leitkultur, diesem Menschenbild, dieser roten Linie gehört, ist auch in Thüringen passiert, dass ich nicht versuche, es war in irgendeinem Thüringer Flüchtlingsheim, einen anderen Flüchtling zu lynchen, in Eisenstangen auf ihn einzuschlagen, weil er tatsächlich oder vermeintlich den Koran beleidigt hat. Ich finde, da gibt es so rote Linien, die nicht mehr im tolerablen Bereich liegen. Und die kann man, muss man und soll man auch gegenüber Asylbewerbern ganz klar ziehen und sagen, wer das nicht respektieren kann, der ist falsch in diesem Land. Das sage ich jetzt so in
aller
Brutalität. Viele Dinge hinter diesen roten Linien oder davor sind dann Verhandlungssache. Das ist ein Teil einer anderen Kultur. Man kann aber nicht alles tolerieren. Und das hat auch zu dieser Situation beigetragen mit dem Verweis auf andere Kultur, andere Sozialisation. Und
ich bin tolerant, man könnte auch sagen gleichgültig. Also es ist völlig klar, dass du sagst, das muss man benennen. Wie entgeht man der Falle, dann ideologisch vereinnahmt zu werden? Ja. Und also das ist ja die große Schwierigkeit, sich dem zu sagen, ich benenne das, ohne das zu dramatisieren, ohne das in Richtung zu tragen. Nur weil es ein Flüchtling ist, kann ich sagen, trotzdem, du bist ein Arschloch.
Ja.
Und nur weil du hier jetzt, also du bist Jude.
Ja? Genau,
daran habe ich jetzt trotzdem gedacht. Kannst du ein Arschloch sein. Ne?
Das ist so.
Aber nicht alle. Aber da fand ich es gegen Juden sagen, Gottes Willen. Aber der Goldberg da war, aber hat sich mal wieder als Arschloch benommen.
Ja. Na,
das.
Und schon bist du ein Antisemit.
Na klar. Ja? So. Und das, und so kann man das ja nun weiter spinnen. Und dann muss man sagen können, okay, die jungen, arabischstämmigen Jungen, da ist der Antisemitismus aus einem anderen Grund
tief verwurzelt. Beider genetisch bedingt, ja. Ja. Wofür es auch rational Gründe gibt, ja.
Ein Glück, dass wir keine Journalisten sind, müssten wir ja drüber reden. Lieber Henrik, wir sind jetzt fast am Ende, wir haben uns gerade mal warm gequatscht und sind gerade am Anfang der Diskussion. So, und haben das Problem gerade mal angepiepst und leicht angekratzt. Und wir haben eine Stunde geplaudert.
Ich glaube, wenn wir drei Stunden hätten, wären wir nicht grundhaft weiter.
Weil, aber ist die Debatte, ich finde es ja inspirierend, dass die Debatte immer wieder was Neues, zum Beispiel mit diesem kalten Bürgerkrieg, ist mir gerade so eingefallen, ist ein Bild, auf das wäre ich ohne dich nicht gekommen. Und wir haben unsere hoffentlich nicht nur unsere beider Geister ein wenig geöffnet. Das heißt, wir müssen im Gespräch bleiben, sich einlassen, nicht mit dem Gestus der moralischen Überlegenheit reinkommen, so, jetzt war, aber ich weiß dann mal, ich erkläre euch dann mal die Welt und so. Also die eigene Verunsicherung zulassen, auch mal zweifeln, zuhören, könnte helfen?
Könnte helfen, muss helfen. Und das als Letztes zu sagen, wie man der, von dir, du hast die Frage vorhin gestellt, wie man der ideologischen Vereinnahmung entgehen kann, weiß ich auch nicht. Das muss man, also ich habe mal einen bestätigten Brief von Corinna Herold von der AfD nach Hause bekommen, das muss man dann billigend in Kauf nehmen. Weil das Argument, wir dürfen dem Gegner, in dem Fall dem politischen Gegner, das alte DDR-Argument, keine Argumente liefern und damit Offenheit, Ehrlichkeit auszuschließen aus taktischen Gründen, es funktioniert nicht. Es hat in der DDR nicht funktioniert, es wird in dieser offenen Gesellschaft erst recht nicht funktionieren.
Jetzt haben wir über das schöne Bild, was ich gefunden habe, von dir als junger Dramaturg am Erfurter Schauspielhaus nicht gesprochen. Wir haben über Theater, über die ganzen schönen Dinge des Lebens noch nicht gesprochen. Henrik, kommst du bitte wieder? Irgendwann.
Wenn ich trotz dieser Stunde darf. Und davor sehen wir uns ja auf der Radrennbahn im Andreasried.
Wir sehen uns am Andreasried, sehr schön, und dann plaudern wir weiter. Und dann können wir mal auch mal über die schönen, also was uns ja als Menschen ausmacht. Also wir sind ein Kulturwesen.
Ja. Und das ist alles so. Über das Schauspielhaus, alte Schauspielhaus, da werde ich extrem sentimental. Ja, da muss ich dich warnen.
Ja,
dann fange ich an zu kreinen und zu weinen.
Das finde ich gut. Also das nächste Mal machen wir eine richtig weinerliche Sendung. Ja. Schön sentimental, herrlich, nicht ganz so. Ach, herrlich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Henrik Goldberg. Es war eine kurzweilige Stunde für mich. Ich hoffe, für euch auch. Ich verabschiede mich und wünsche euch und Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss, Henrik Goldberg.
Tschüss, herzlichen Ciao. Dank.